Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Mein Name ist Anja Kopf. Heute ist Montag, der 2. November 2020. Seit heute da gelten neue Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Es dürfen sich daher nur noch Personen aus maximal 2 Haushalten treffen. Restaurants sind geschlossen und Essen, das gibt es nur noch zum Mitnehmen. Geschlossen sind für die nächsten 4 Wochen auch Schwimmbäder und Fitnessstudios, aber auch Theater, Kinos oder Museen. Das ist für uns ein neuer Einschnitt, aber auch für die Kulturbranche, die sich ja in den letzten Tagen auch schon sehr häufig geäußert hat und gesagt hat, dass sie das ganze Jahr über noch keine Verdienste hatten und wahnsinnige Einbußen. Daher ja auch die wichtige Frage, wie können Veranstaltungen, Theater, kleine und große Konzerte in Zukunft stattfinden? Geht das überhaupt ohne großes Infektionsrisiko? Mit dieser Frage haben sich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitätsmedizin Halle beschäftigt. Sie haben ein großes Experiment im August gestartet, bei dem ein Konzert unter Laborbedingungen simuliert wurde. Wir haben heute den Leiter dieser Studie zu Gast, den Infektiologen Dr. Stefan Moritz. Außerdem möchte ich in dieser Folge auch auf die Lage in den Gesundheitsämtern eingehen, die immer angespannter wird. Hier im Podcast Klartext Corona helfen wir Ihnen, Informationen und Sachverhalte rund um das Thema Coronavirus besser einzuschätzen. Klartext Corona kommt von gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Die Maßnahmen, die Politik beschlossen hat, die sollen erstmal bis Ende November gelten. Ziel des Ganzen, zu vermeiden, dass das Gesundheitssystem überlastet ist. Und ein wichtiger Baustein, um die Pandemie einzudämmen, ist, dass die Gesundheitsämter die Kontaktpersonen alle nachverfolgen können. Dadurch sollen die Menschen rechtzeitig in Quarantäne und Infektionsketten unterbrochen werden. Das geht allerdings nur, wenn es nicht so viele Infizierte gibt und wir auch nicht so viele soziale Kontakte haben, dass die gar nicht alle informiert werden können. Jetzt hat die Nachrichtenagentur dpa gemeldet, dass rund 38 von rund 400 deutschen Gesundheitsämtern Überlastung anzeigen. Das haben sie dem Robert-Koch-Institut gemeldet und diese Information kommt vom 30. Oktober, also ist schon ein bisschen älter. Die Ämter können die Menschen, die in Quarantäne müssen, oft nicht mehr so schnell informieren, wie es eigentlich passieren sollte und auch notwendig wäre. Und diese Information, die deckt sich mit Ergebnissen des Rechercheteams der Apothekenumschau. Denn wir haben in den letzten Wochen auf diese sehr prekäre Situation in den Gesundheitsämtern aufmerksam gemacht. Unsere Erkenntnis war, dass viele deutsche Gesundheitsämter die Kontaktpersonen von Covid-19-Patienten nicht mehr innerhalb der vorgesehenen Zeitspanne kontaktieren können. Wir haben daher deutschlandweit mit Menschen gesprochen, die in Gesundheitsämtern arbeiten, die an ihre Belastungsgrenze stoßen. Zum Beispiel mit Stefan Küching. Er arbeitet im Gesundheitsamt der Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen und er koordiniert den Bereich im Gesundheitsamt, in dem die Kontakte nachverfolgt werden. Er hat im Gespräch zum Beispiel erklärt, warum es nicht nur hilft, das Personal aufzustocken, wenn die Infektionszahlen steigen.
Sie müssen sich das ja einfach vorstellen, man verfünffacht ja teilweise das Personal. Wir waren sicherlich als Kommune auf ein paar 100% Steigerung vorbereitet, aber wir hatten Fallzahlen, die sind rund 1.000 bis 1.500% gestiegen. Das ist natürlich dann auch ein organisatorischer Kraftakt, alle Kräfte so zusammenzuziehen und die noch nicht eingearbeiteten Kräfte dann dementsprechend auch auf Stand zu bringen, dass sie eine Unterstützung darbieten.
Vor gut einer Woche war es laut Küching zwar noch möglich, die Kontakte nachzuverfolgen, allerdings sind sie hierbei darauf angewiesen, dass die Leute auch ehrlich sind.
Und jetzt haben wir die Kontaktpersonen-Nachverfolgung gut im Griff aufgrund der personellen Aufstockung. Man muss aber auch ehrlich sein, dass die Ehrlichkeit der Leute an diesem Punkt entscheidend ist. Also wenn ich jemanden frage, was hattest du für Kontakte, und der sagt, jetzt will ich meinen guten Freund nicht in die Pfanne hauen, der hat gerade seinen neuen Job angefangen, wenn ich das jetzt verrate und er kommt in Quarantäne, vielleicht verliert er seinen Job und dann sagt er uns den Namen nicht, dann können wir den in der Regel auch nicht rausfinden.
Das ganze Interview und die Ergebnisse unserer Recherche finden Sie auf apothekenumschau.de. Und ich verlinke Ihnen die Beiträge zum schneller Finden auch in den Shownotes. Und damit kommen wir zum Thema Kultur in diesem Podcast. Ich habe Dr. Stefan Moritz jetzt hier zu Gast. Er ist Leiter der Restart-19-Studie, die untersucht hat, ob und wie Veranstaltungen in Hallen auch während der Corona-Pandemie stattfinden könnten, wenn Fallzahlen größere Veranstaltungen aus medizinischer Sicht erlauben. Dafür wurde ein Konzert mit dem Sänger Tim Bensko simuliert. Den kennen Sie vielleicht von dem Lied »Nur mal kurz die Welt retten«. Wie das abgelaufen ist und was die Ergebnisse der Studie sind, das erzählt uns jetzt Dr. Moritz. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Gerne.
Sie haben ja untersucht, wie Veranstaltungen in Hallen, zum Beispiel bei Konzerten oder Sportevents, auch während der Pandemie durchgeführt werden können. Dazu haben Sie im August ein ganz großes Experiment gestartet und damit ein Konzert mit dem Sänger Tim Bensko simuliert. Da haben 1600 Freiwillige mitgemacht. Können Sie denn schildern, wie das nochmal genau abgelaufen ist? Also wer war dabei? Was haben Sie da genau untersucht? Nehmen Sie uns doch mal mit in diese Konzerthalle.
Also wir haben an diesem Tag einen riesigen Versuch gestartet und im Wesentlichen ging es darum, dass wir mal nachzeichnen wollten, wo Kontakte zwischen den Besuchern passieren, wie häufig das ist, dass sich Besucher treffen und wie intensiv vor allem das Ganze ist. Um das Ganze zu messen, haben wir so kleine Tracker den Leuten gegeben. Das sind so 6x6 cm große Kästchen, die werden um den Hals gehängt und senden mit Ultraweitband ständig Signale aus. Und dann ist es so, dass die quasi alle 3 Sekunden mal messen, wie weit sind die einzelnen Teilnehmer voneinander entfernt. Und das zeichnen die ständig auf. So, und mit diesen Geräten haben wir dann 3 Konzerte, wenn man so will, in 3 verschiedenen Hygieneszenarien abgehalten. Also im ersten Szenario, da haben wir nachgestellt, eine Konzertsimulation, wie das vor der Pandemie war. Die Leute sind also über 2 Eingänge ganz normal in die Arena reingegangen, haben sich dort frei verteilt und saßen dann auf den Sitzplätzen wirklich so 1:1 nebeneinander, ohne irgendwelchen Abstand. Im Szenario 2 haben wir dann immer einen Sitz freigelassen zwischen den einzelnen Teilnehmern und die Reihen davor und dahinter versetzt, also ein Schachbrettmuster, wenn man so will, angesetzt. Und im dritten Szenario haben wir dann nochmal eine andere Sitzordnung gehabt. Da haben wir immer Pärchen nebeneinander gesetzt und um jedes Pärchen haben wir 1,50 Meter freigelassen und dann erst kam das nächste Pärchen. Zusätzlich haben wir bei den Szenarien 2 und 3 die Einlässe erhöht, haben also statt 2 wie normal 4 Einlässe und im Szenario 3 sogar 8 Einlässe gemacht. So, mit diesem Hygienekonzept haben wir dann eben gemessen, wie viele Kontakte haben Sie im Szenario 1, im Szenario 2 und im Szenario 3. Ja, und während dieser einzelnen Szenarien haben wir immer 60 Minuten Einlasszeit gehabt. Das heißt, da sind immer alle wieder rausgegangen aus der Halle, haben sich wieder neu angestellt am Einlass, sind dann wieder rein, haben wieder ihren Sitzplatz eingenommen. Dazu haben wir ihnen vorher alle Tickets ausgeteilt. Und dann gab es 20 Minuten Konzert. Dann gab es 20 Minuten Pause, dann gab es wieder 20 Minuten Konzert und alle sind wieder rausgegangen, haben eine kleine Pause draußen gemacht und dann begann das nächste Szenario. Bis wir 3 Szenarien durch hatten und dann waren die ganzen Probanden wieder entlassen und durften nach Hause gehen.
Und Sie haben jetzt gerade von den Kontakten gesprochen. Heißt das, da bin ich mit jemandem nahe zusammengekommen oder wie haben Sie das definiert?
Also als Kontakt haben wir definiert alles, was unter 1,50 Meter war. Und wir haben aufgezeichnet ab einer Dauer von 3 Sekunden. Und als kritischen Kontakt, also wenn es dann quasi gefährlich für eine Ansteckung wird, haben wir alles über 15 Minuten genommen. Wir wollten also einmal wissen, insgesamt wie viele Kontakte hat man während so einer Veranstaltung und wie viele davon sind wirklich lang genug, dass sie zu einer Ansteckung führen können.
Haben Sie denn auch das Infektionsrisiko durch das Ausstoßen von diesen Aerosolen, also quasi von den Tröpfchen in der Luft, irgendwie ausrechnen können?
Ja, das haben wir aber ein bisschen anders gemacht. Und zwar haben wir das nicht während dieser Veranstaltung gemessen, sondern dazu haben wir eine große Computersimulation gemacht. Wir haben also die gesamte Arena, müssen Sie sich vorstellen, in einem Computer nachgebaut und haben die ganze Lüftungstechnik da eingebaut, die Bühne, die Tribünen, das Parkett bestuhlt drinnen und haben da 4000 virtuelle Personen reingesetzt. Und diese Personen haben permanent ausgeatmet und eingeatmet. Und in diese 4000 Personen haben wir 24 verteilt in der ganzen Arena gesetzt, die infiziert waren, und haben gemessen, wie viel von den Aerosolen, das diese Infizierten ausstoßen, kommen denn bei anderen an. Und wir haben dann letztlich ausrechnen können, wie hoch die Aerosol-Exposition bei jedem Einzelnen in der Arena war.
Das heißt, Sie haben durch dieses Experiment einerseits herausfinden können, wie die Kontakte sind und andererseits, wie hoch die Aerosolbelastung von diesen umliegenden Kontakten sind.
Genau.
Also riesige Datenmengen auch gesammelt.
Ja, ja.
Können Sie mir jetzt hier die größten Erkenntnisse zusammenfassen, die Sie da gewonnen haben?
Also das Wichtigste, was wir herausgefunden haben, das ist einmal, dass die Lüftung eine ganz zentrale Rolle spielt. Gute Lüftung macht vieles möglich bei Großveranstaltungen. Schlechte Lüftungen machen vieles unmöglich. So kann man es, glaube ich, wirklich sagen. Mhm. Es ist so, die Kontakte sind überschaubar. Selbst bei einem Szenario, wie wir es im Szenario 1, also dieses Szenario vor der Pandemie hatten, einen regulären Konzertablauf, hat man zwar 65 Kontakte insgesamt, also jeder Teilnehmer hat im Durchschnitt Kontakt mit 65 weiteren Teilnehmern, über 3 Sekunden, aber nur 9 davon sind wirklich so lange gewesen, dass sie zu einer Ansteckung hätten führen können. Mit ein bisschen Hygienekonzepten können Sie die aber runter reduzieren. Also wenn Sie die Leute in Schachbrettmuster zum Beispiel sitzen, dann haben Sie nur noch 4 Kontakte. Das ist also sehr effektiv von den Hygienemaßnahmen. Aber wenn Sie das vergleichen jetzt, wenn Sie eine schlechte Lüftung haben, wir haben jetzt eben eine Variante mit einer schlechten Lüftung auch mal gerechnet, dann kommen Sie allein auf 35 Leute, die exponiert waren wegen einer schlechten Lüftung. Und das ist natürlich viel, viel mehr. Und dann haben Sie natürlich eine Vielzahl an gefährdeter Personen in der Arena und dann kann das Ganze schnell schlimme Folgen haben.
Sie haben jetzt von der Belüftung geredet, die super wichtig ist. Gibt es sonst noch Maßnahmen, die wichtig wären, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten?
Also was wir auch gesehen haben, das ist, dass gerade die Einlasssituation und der Pausenzeit Situationen sind, wo die Besucher alle sehr viele Kontakte mit anderen haben. Und in unserem Fall waren das jetzt lauter Kurzzeitkontakte, also unter 15 Minuten. Aber Sie können sich natürlich vorstellen, wenn beim Einlass mal das irgendwie in Stocken gerät, dass irgendwie eine Einlassspur nicht funktioniert oder irgendein Lesegerät ausfällt oder Ähnliches, dann können da ziemlich schnell natürlich Langzeitkontakte draus werden, wenn die Leute einfach länger nebeneinander stehen. Gleiches gilt für die Pausenszenarien. Da stehen die Leute an, das sind nur ein paar Minuten, die überschreiten diese 15 Minuten nicht. Aber wenn hier einmal ein Zapfhahn kaputt ist oder eine Ausgabe irgendwie nicht klappt oder eine Kasse defekt ist, dann kann das auch ganz schnell werden, natürlich, dass sich hier viele Leute treffen und dann Langzeitkontakte haben. Deswegen ist unsere Empfehlung, wirklich großzügig die Einlasssituation zu gestalten, möglichst viele Spuren. Wir empfehlen, die Spuren so zu berechnen, dass man etwa 250 Personen pro Einlassspur und Stunde berechnet. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was man normalerweise ansetzt. Und in den Pausenzeiten empfehlen wir, dass die Leute sich wirklich wieder von den Cateringstationen wegbewegen und ihre Essen und ihre Getränke auf den Sitzplätzen verzehren. Das hat den Vorteil, die Kontakte, die sie im Sitzen haben, die haben sie ohnehin. Und sie kriegen keine neuen Kontakte dann während der Pausenzeit dazu.
Sie haben ja am Anfang schon sehr eindrücklich geschildert, wie Sie dieses Experiment aufgebaut haben. Aber das war eben ein Experiment unter Laborbedingungen. Kann man denn also auch diese Maßnahmen auf die Realität, die ja ganz oft ganz anders ist, auch tatsächlich übertragen?
Also ich glaube, die Grundprinzipien, ja, kann man übertragen. Natürlich muss man an manchen Punkten ein bisschen Abstriche machen, weil wir natürlich auch ein sehr spezielles Publikum hatten. Die Leute haben sich für so ein Experiment interessiert. Das waren viele konzertbegeisterte Personen. Aber ich glaube, die Grundsituation, die haben wir schon ganz realistisch nachgebildet. Und es haben uns auch viele Leute dann gesagt, ja, der hatte wirklich das Gefühl, wieder auf einem Konzert zu sein. Das hat sich normal angefühlt. Also ich glaube, die Grundaussagen, die wir getroffen haben, die stimmen schon und die sind auch auf die Realität übertragbar.
Das hat aber auch ganz schön viel mit Selbstverpflichtung zu tun. Also ja, einerseits für die Veranstalter, die dafür sorgen, dass es eine gute Belüftung gibt. Und natürlich auch von den Konzertbesuchern, dass sie die Empfehlungen beherzigen, dass sie beispielsweise die ganze Zeit Maske tragen, auf ihren Plätzen essen.
Aber ich glaube, das ist genau die Chance, die man hat bei solchen Großveranstaltungen, so professionellen Großveranstaltungen. Denn man kann ja die Einhaltung dieser Hygieneregeln leicht kontrollieren, indem man Personal einfach dafür vorhält. Wir haben die Hygienestewards bei uns genannt in der Veranstaltung. Die einfach nur darauf schauen, dass jeder die Maske aufbehält, dass hier keine überflüssigen Kontakte stattfinden, dass einfach keiner gegen die Regeln verstößt. Bei privaten Anlässen oder so können sie das alles nicht. Bei professionellen Veranstaltungen ist es relativ leicht, dafür zu sorgen, dass jeder sich an die Spielregeln hält.
Was ist denn jetzt Ihre Einschätzung? Ab wann wäre denn der richtige Zeitpunkt dafür, dass Großveranstaltungen unter diesen Maßnahmen jetzt während der Pandemie wieder stattfinden dürfen?
Ja, schauen Sie, ich glaube, man darf das nicht in einen Topf werfen jetzt alles. Letztlich ging es ja jetzt darum, mit diesem Lockdown-Light ein deutliches Impuls für die Bevölkerung zu setzen, dass wir radikal umdenken müssen, in unserem Verhalten unsere Kontakte zu reduzieren. Da, glaube ich, ist es nicht so wichtig, jetzt zu hinterfragen, ob die Einzelmaßnahme als solche sinnvoll ist oder nicht. Es geht darum, ein klares Zeichen an die Bevölkerung zu setzen. Wir müssen uns jetzt radikal verändern in unserem Verhalten. Und das über einen Monat mindestens hinweg. Und dann ist aber natürlich eine Zeit nach diesem Lockdown. Und da, glaube ich, ist es jetzt gut, dass wir einmal wissen, wir können solche Veranstaltungen, Konzerte, Handballspiele oder Ähnliches sicher durchführen und auch klare Regeln aufstellen, wie wir sie in Zukunft durchführen. Und das gibt, glaube ich, sowohl den Veranstaltern eine gewisse Sicherheit, aber auch dem Publikum eine gewisse Sicherheit. Denn was wir schon gemerkt haben, das ist, dass eine gewisse Skepsis da ist bei den Leuten, zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Und ich glaube, dass wir so eine mittelfristige Perspektive jetzt durchaus für die Veranstalter haben und auch für die Sportvereine, dass sie schnell dann mit guten Konzepten nach diesem Lockdown wieder anfangen können.
Dr. Moritz, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns diesen spannenden Einblick in die Studie gewährt haben.
Sehr gerne.
In Australien hatte die Regierung, zumindest in Teilen des Landes, einen der strengsten Lockdowns weltweit verhängt. Dieses Wochenende durften in Melbourne zum Beispiel das erste Mal seit langem wieder Restaurants und Kneipen aufmachen. Das Ergebnis dieser restriktiven Maßnahme: gestern wurde das erste Mal seit 5 Monaten keine neue Corona-Infektion registriert. Wir haben in diesem Podcast bereits davon gesprochen, dass manche Gesundheitsämter an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, aber auch Intensivmedizinerinnen und Mediziner warnen, dass bald auch die Lage in den Krankenhäusern brenzlig werden könnte. Das möchten wir in der nächsten Folge thematisieren und haben Professor Bernhard Zwiesler zu Gast. Der ist der leitende Narkosearzt an der Münchner Uniklinik Großhadern. Mein Name ist Anja Kopf. Und wir freuen uns auch weiterhin, wenn Sie uns Ihre medizinischen Fragen rund um die Corona-Pandemie schicken. Die hoffentlich schon bekannte Mailadresse ist redaktion@gesundheithoeren.de. Wir beantworten Ihre Fragen gerne. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann laden wir Expertinnen und Experten ein, mit denen wir dann die Frage beantworten wollen. Und wenn Sie nach dieser Folge von Klartext Corona sagen, Mensch, toller Podcast, den höre ich gerne wieder, dann abonnieren Sie uns doch. Entweder in der App, in der Sie uns gerade hören, oder auch bei Apple oder Spotify.
Klartext Corona.
Ein Podcast von gesundheithoeren.de und der Apothekenumschau.